Hallo und herzlich willkommen hier im Schockraum zur zweiten Folge mit Unfallchirurg Thomas. Die Notaufnahme mit dem häufig integrierten Schockraum ist die Schnittstelle vom Rettungsdienst und dem Rettungsstellenpersonal. In unserem medizinischen Alltag, sei es in der Präklinik, im Rettungsdienst oder im Krankenhaus, werden wir mit vielen verschiedenen Verletzungen, Krankheitsbildern und Situationen konfrontiert. Um da den Überblick nicht zu verlieren und die lebensbedrohlichen von den nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen schnell unterscheiden zu können, benutzen wir ein Ablaufschema. Das ABCDE-Schema findet heutzutage sowohl in der Präklinik als auch im Krankenhaus und hier vor allem in der Rettungsstelle und im Schockraum Verwendung und sorgt dafür, dass eine strukturierte Ersteinschätzung der Patienten im Rahmen ihrer jeweiligen Notfallsituation möglich ist. Das Schema ist sinnvollerweise so aufgebaut, dass man sich zuerst mit den potenziell lebensbedrohlichen Bereichen beschäftigt und im Verlauf zu weniger lebensbedrohlichen Bereichen vorrückt. Das ist wichtig, da oft sehr zeitkritische Entscheidungen notwendig sind. Durch dieses Schema wird ein roter Faden geschaffen, der dem Einsatz Struktur gibt und dem Ausführenden die Sicherheit, dass er oder sie nichts Wichtiges vergessen hat. Es dient also dazu, einen Notfallpatienten strukturiert zu untersuchen, lebensbedrohliche Situationen zu erkennen und notwendige Maßnahmen zu koordinieren. Das Ablaufschema ist nach dem traumatologischen Grundsatz Treat first what kills first, also behandle zuerst, was zuerst tötet, aufgebaut. Besonders schön ist, dass durch dieses einfache Schema eine Sprache geschaffen wurde, die von allen an der notfallmäßigen Patientenversorgung Beteiligten gesprochen wird. Das erleichtert zum Beispiel auch die Übergabe im Schockraum und die darauf folgende prioritätenorientierte Versorgung des Notfallpatienten. In der heutigen Folge wollen wir euch das ABCDE-Schema näher bringen, ergänzen oder wiederholen, damit wir alle weiterhin unser Bestes geben können, um Leben zu retten. Thomas, wofür steht denn eigentlich das A in diesem Schema?
A steht für Airway, also Atemweg, und für Sicherung der Halswirbelsäule. Das heißt, bei A schaut man, dass der Patient einen gesicherten Atemweg hat und dass die Halswirbelsäule immobilisiert ist mittels so einem Stiffneck. Das kennt man ja vielleicht aus dem Fernsehen.
Stiffneck, einfach nur aus dem, das weißt du vielleicht nicht, wir wurden mal angesprochen, wir hatten in einer Folge, da ging es um traumatische Blutungen. Mhm. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, das
stimmt. Ja, das stimmt, ja.
Wir hatten in einer Folge, da ging es um traumatische Blutung, hatten wir das Wort Tourniquet benutzt. Mhm. Und haben sofort so Hardcore-Bashing bekommen von allen Seiten, dass wir das Wort Tourniquet benutzen, gar nicht sagen, wie das eigentlich aussieht. Wie sieht ein Stiffneck aus?
Ein Stiffneck ist im Prinzip das gleiche wie so eine Halskrause, nur aus Plastik und sieht ein bisschen luftiger aus.
Ja, also quasi so eine Halskrause aus Plastik, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Weiter.
Dient dazu, dass der Patient sozusagen den Kopf nicht mehr bewegen kann und die Halswirbelsäule nicht mehr bewegen kann.
Und warum ist das bei A mit drin, wenn bei A Atemwege eigentlich, also Airway, A Atemwege ist?
Es gibt bestimmte Verletzungen der Halswirbelsäule, die das Atemzentrum beeinflussen können und die Innervation vom Zwerchfell unterdrücken können und dann hat man keinen, dann atmet man nicht mehr. Und deswegen ist das sozusagen das, was als erstes bedrohlich ist.
Wenn der erstmal den Stiffneck anhat, kann man nicht mehr so gut intubieren, dachte ich mal. Oder liege ich da falsch?
Nee, kann man auch nicht. Aber dann man kann auch ohne Stiffnecks, also kann auch quasi mit der Zweihelfer-Methode intubieren, indem man einen hat, der den Kopf und die Halswirbelsäule stabilisiert und der andere intubiert.
Ah ja, okay. Also ich muss da ein bisschen vorweggreifen, weil bei uns im Rettungsdienst ist es ja so, wir haben ja auch das ABCDE-Schema, wie wir ja schon von in der Einleitung gehört haben, und nach A, B und C, da würde bei uns erst die Traumauntersuchung kommen. Das bedeutet, der Patient würde bei A, B und C die ganze Zeit schon seinen Kopf hin und her bewegen und erst bei der Traumauntersuchung würde dann der HWS-Kragen rangebaut werden und ja, dann hätte er halt den Kopf die ganze Zeit schon bewegt. Das machen wir so, dass wir den Patienten erst bei der Traumauntersuchung den HWS-Kragen anbauen, das stimmt. Allerdings wird der Kopf vorher manuell von einem Helfer fixiert. Das bedeutet, dem Patient wird angesprochen, ja, je nachdem, ob er noch bei Bewusstsein ist, und der Kopf wird festgehalten. Der Kopf wird die ganze Zeit festgehalten. Der Kopf wird festgehalten, auch wenn der Halskragen dran ist, und wird erst losgelassen, wenn der auf der Vakuummatratze liegt mit so einer Kopffixierung oder auf einem Spineboard mit einer Kopffixierung. Erst dann wird der Kopf losgelassen. Der wird die ganze Zeit festgehalten, um da wirklich sicher zu gehen, dass der Patient da keine Beeinträchtigung im Nachhinein hat.
Okay, das heißt, der Anästhesist hat jetzt irgendwie die Atemwege sich angeguckt und hat den Stiffneck, der dran ist, auch drangelassen?
Genau, also idealerweise ist natürlich der Stiffneck schon durch die Erstversorger in der Präklinik angelegt worden. Das sieht man auch wirklich in den allermeisten Fällen, dass das so gemacht worden ist. Und dann wird der Atemweg entweder überprüft, ob ein sicherer Atemweg vorhanden ist. kann man ganz einfach machen, indem man mit dem Patienten spricht. Und wenn der Patient ganz normal mit einem reden kann, ohne dass er Luftnot hat oder ohne dass er einen vollen Mund hat oder man das Gefühl hat, dass er da irgendwas hat, was ihm gleich den Atemweg verlegen könnte, dann hat er erstmal einen sicheren Atemweg. Und die andere Alternative wäre natürlich, wenn der Patient jetzt nicht mehr bei Bewusstsein ist oder wie auch immer, dann kann man einen sicheren Atemweg immer durch einen Tubus erzeugen. Also einen subglottisch sicher geblockten Tubus mit kontinuierlicher Kapnometrie.
Subglottisch? Weil
alles andere ist kein sicherer Atemweg. Also eine Larynxmaske zum Beispiel ist kein sicherer Atemweg. Die schützt nicht hundertprozentig oder die schützt nicht so gut wie ein Tubus vor Aspiration.
Und aber supraglottisch ist besser als nichts, oder?
Ja, ist besser als nichts, aber ist dann per Definition kein gesicherter Atemweg.
Das heißt da draußen für die Kollegen des Rettungsdienstes, ihr dürft ja auch intubieren mittlerweile?
Ja, das ist richtig, wir dürfen mittlerweile auch intubieren. Allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und eine davon wäre zum Beispiel der Herz-Kreislauf-Stillstand. Allerdings muss ich dir sagen, wenn man in so eine Notfallsituation reinkommt, wo jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann ist man ja meistens erstmal mit seinem Teampartner zusammen da und man hat meistens gar nicht so viel Zeit, um sich um eine endotracheale Intubation zu kümmern, weil das dauert ja auch einfach Zeit und es braucht vor allem den Skill. Und da wir alle nicht regelmäßig, so wie Ärzte im Krankenhaus, intubieren, greifen wir dann auf unsere Mittel zurück und das ist dann für diesen akuten Fall der Reanimation zum Beispiel eine Larynxmaske oder ein Larynxtubus. Das sind zwei Tubus-Varianten, die, wenn man es mal geübt hat, so leicht zu etablieren sind, dass da nicht viel schief gehen kann. Und das muss ich sagen, das funktioniert in ungefähr 20 Sekunden, dann sitzt der Atemweg. Und bei einer Intubation, das dauert dann doch einfach ein bisschen länger. Und wir wollen ja erstmal zügig Luft reinkriegen. Und wir können ja dann immer, wenn der Notarzt da ist oder wenn die Notärztin da ist, immer nochmal überlegen, ob es vielleicht besser ist, einen sicheren Atemweg zu legen, als erstmal unseren primären Atemweg. Obwohl ich sagen muss, der primäre Atemweg funktioniert meistens auch wunderbar.
Genau, jetzt müssen wir einmal ganz kurz ein paar Fachwörter. Endotracheal in der Luftröhre, superglottisch über der Stimmritze und subglottisch unterhalb der Stimmritze.
Ja, und Kapnometrie wurde ja auch gerade noch angesprochen. Und da gibt es ja immer so die Frage, Kapnometrie, Kapnographie, was ist denn jetzt eigentlich was? Also wenn der Patient intubiert ist, also wenn der Patient einen Atemweg bekommen hat und von uns kontrolliert über einen Beutel beatmet wird oder über eine Maschine beatmet wird, dann hängen wir noch so ein kleines Plastikstückchen daneben. Da wird dann ein bisschen Luft angesaugt, das geht in ein Gerät rein. Und da wird dann der Kohlenstoffdioxidgehalt der Ausatemluft, also der endexpiratorische Kohlenstoffdioxidgehalt, gemessen. Und dieser Wert gibt dann halt Aufschlüsse darüber, ob zum Beispiel der Tubus richtig liegt und ob die Maßnahme bei einer kardiopulmonalen Reanimation zum Beispiel was bringt. Das ist Kapnometrie, also einfach nur die Messung. Kapnographie ist, wenn wir dazu noch einen Graphen haben, also ein Kapnogramm, was eine grafische Darstellung der Atemkurve aufzeigt. Einfach die Kapnometrie ist einfach nur die Messung mit einem Wert und der Kapnograph zeigt uns aber dann gleichzeitig noch dazu ein Bild. Und für alle Klugscheißer, das ist auch wieder jetzt von Quelle zu Quelle unterschiedlich, aber die meisten Quellen besagen, dass der physiologische endexpiratorische CO2-Wert bei 35 bis 45 Millimeter Hg, also Millimeter Quecksilbersäule, liegt. Das wollte ich einfach nur noch einmal gesagt haben.
Wenn man die ganze Zeit messen kann, dass da CO2 aus dem Tubus wieder rauskommt, dann kann man sozusagen sicher sein, dass der Patient beatmet wird. Weil sonst entsteht kein CO2, es sei denn, man hat in den Magen intubiert und da hat der Patient vorher Cola getrunken. Das ist aber nur so lehrbuchmäßig so, weil dann geht diese CO2-Messung relativ schnell weg.
Wow, das ist eines der wenigen Male, dass ich was gelernt habe, weil ich dachte gerade, was willst du mir jetzt sagen, wenn ich in den Magen intubiere, wie soll da CO2 kommen? Aber ja, na klar, Kohlensäure.
Der Cola-Effekt.
Gut, halten wir also nochmal fest. Bei A gucken wir uns die Atemwege an. Wir schauen, ob die Atemwege frei sind. Ist da vielleicht bei Kindern ein Legostein reingerutscht zum Beispiel? Wir versichern uns also, dass da keine Sache ist, die zum Beispiel den Atemweg verlegen kann. Und wenn ja, dann machen wir den Atemweg halt frei. Hat er ein Trauma im Kopfbereich? Also können wir durch die Anamnese herausfinden, dass er vielleicht irgendwo runtergefallen ist aus großer Höhe, wie wir es in der letzten Folge schon besprochen haben. Dann wird auf alle Fälle der Kopf festgehalten und das auf alle Fälle achsengerecht. Hat er kein Trauma im Kopfbereich? Dann schauen wir, ob vielleicht der Rachen durch Weichteile verlegt ist, was passieren kann, wenn jemand bewusstlos ist, dann lässt auf alle Fälle auch der Grundtonus nach und das hört sich dann ungefähr so an. Und dieses Problem ist tödlich, wenn es nicht behandelt wird und deswegen müssen wir hier auf alle Fälle auch so bald als möglich, wenn wir dieses Geräusch hören, den Kopf überstrecken, um den Atemweg wieder vom Zungengrund, der nach hinten gerutscht ist, freizumachen. wenn wir ein flüssiges Brodeln hören oder wir machen den Mund auf und wir sehen, es steht bis nach oben hin mit Kotze voll oder mit Blut, dann müssen wir halt einmal absaugen. Und was auch passieren kann, vor allem bei allergischen Reaktionen, dass der Atemweg zuschwillt. Und dann müssen wir auf alle Fälle noch ganz viele andere Sachen machen, aber das ist für eine andere Folge. Und wir gehen jetzt weiter zu B.
Genau, Breathing geht es im Prinzip um Beatmung oder um Oxygenierung und Ventilation, wie man es jetzt fachmännisch nennen würde. Also es geht einmal darum, dass man überhaupt Luft in den Menschen reinbekommt und das ist Ventilation. Und Oxygenierung heißt, dass die Luft auch da ankommt, wo sie hin soll. Nämlich im Endeffekt dann im Kreislauf, wenn man so möchte. Also über die Lunge dann sich der Sauerstoff im Kreislauf verteilen kann. Genau, und da gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze überprüfen kann. Also einmal schaut man sich die Atemfrequenz an, man schaut sich die periphere Sauerstoffsättigung an, man schaut sich das Atemmuster des Patienten an, man schaut sich an, ist der Brustkorb symmetrisch oder ist er eingedrückt oder stabil oder instabil. Und das klassische B-Problem wäre dann, wenn die Patienten einen Pneumothorax haben. Das ist immer das, was sozusagen ist immer so lehrbuchartig dargestellt wird. Und ein Pneumothorax heißt im Endeffekt, dass der Raum zwischen der Brustkorbwand und dem Lungenflügel sich mit Luft füllt. Und dann fällt dadurch der Lungenflügel zusammen und ist in seiner Funktion dann nicht mehr so vorhanden. Und dann kann das im schlimmsten Fall so weit kommen, dass sich sozusagen immer mehr Luft in diesen Zwischenraum zwischen Brustkorbwand und Lungenflügel, dass da immer mehr Luft reinkommt durch wie so ein Ventilmechanismus. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Lungenverletzung hat, wo bei jedem Einatmen Luft aus der Lunge raus in diesen Zwischenraum gerät, aber weil diese Verletzung so ventilartig ist, dann nicht mehr zurückweichen kann, dann ist das so, als ob man im Brustkorb wie so ein Luftballon aufblasen würde. Und dann ist immer weniger Platz für die Lunge und irgendwann knicken dann sozusagen die großen Gefäße, die am Herzen ansetzen, ab und dann stirbt man. Das heißt dann Spannungspneumothorax.
Zack, und dann stirbt man.
Vor allem total emotionslos. Ja, und dann ist man tot. Dann braucht man auch nicht mehr D machen. Weil dann ist man ja schon tot. Dann kann der nächste Patient kommen. Thomas ist so hardcore abgestumpft. Ja, ja, und dann ist ein Luftballon und dann geht das ab und dann ist man halt tot. Thomas erfüllt so das Vollbild eines Chirurgen. Wenn ich mir Klaas zurückdenke, Klaas, also letzte Folge, so emotional, wie er da erzählt hat von dem Arm abtrennen. Also in der letzten Folge hat Klaas erzählt, wie er einer Frau den Arm abtrennen musste, die in einer Drehmaschine steckte. Und hat das total emotional und auch für ihn belastend erzählt, so wie das für ihn war, die erste große Amputation. Und dann sitzt du hier. Ja, und dann kann sich da halt Luft in den Pleuraspalt ziehen und irgendwann geht das halt rüber ans Herz, dann kriegt das ab und dann ist halt tot. Oder eben, wo Thomas erzählen würde. Ja, und dann kam ich da so an und dann habe ich mir den Arm angeguckt, der war macho, dann habe ich ihn abgeschnitten, dann kann ich ins Krankenhaus fahren.
Ja, aber daran sieht man auch wieder, wie unterschiedlich doch die Charaktere von Facharzt zu Facharzt sind. Das ist super spannend, eigentlich noch ein Thema für eine Podcast-Folge, oder?
Ja, total. Sollten wir auch mal aufnehmen.
Ja, okay. Komm ich nochmal gerne.
Ja. Ja. Okay, also Pneumothorax, hast du gesagt, das ist irgendwie Luft im Pleuraspalt und Ballon, jetzt kann man natürlich auch von den Laien da draußen sagen, wenn man will, dass Luft aus dem Ballon rauskommt, dann sticht man in den Ballon rein, dann platzt der.
Richtig.
Danke.
Ja, ja, also das ist im Endeffekt auch das, ist auch das, was man wirklich dann macht in dieser Situation im übertragenen Sinne. Also man nimmt sich eine Nadel und also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, erstmal so dafür zu sorgen, dass dieser Ballon platzt und dann nicht mehr so, dann ist er erstmal nicht mehr so groß. Das wäre die Möglichkeit eins. Dabei nimmt man sich einfach nur eine Nadel und sticht die sozusagen in einer bestimmten Position in den Brustkorb rein. Und die Möglichkeit zwei ist, dass man einen Schlauch in diesen Raum reinlegt zwischen Lungenflügel und Brustwand und darüber dann sozusagen mit der Zeit diese Luft drainiert. Das nennt man dann Thoraxdrainage.
Aber das sollte man nicht als Laie machen.
Ja, das muss man mal gelernt haben, ja.
Okay, also an die Zuhörer da draußen, die jetzt nicht vom Fach sind, wenn ihr glaubt, dass euer Partner irgendwie einen Pneumothorax hat, dann...
Dann nicht mit dem Gartenschlauch kommen und da irgendwie probieren, den da in die Brustwand rein.
Und auch nicht irgendwie mit dem...
Und auch nicht mit der Nähnadel kommen.
Danke. Sehr gut. Aber alles ab Rettungsrechtlichter aufwärts kann das dann machen. Dieser Podcast ist übrigens dafür nicht ausreichend, um das halt... Ich hab das gelernt. Ah, der Thomas erzählt. Klang jetzt ganz einfach.
So, auch am Ende dieses Kapitels nochmal eine kleine, aber feine Zusammenfassung. Bei B kümmern wir uns um die Ventilation, also Breathing. Hat der Patient gar keine Atmung oder Schnappatmung, dann müssen wir reanimieren. Dann gibt es noch verschiedene Atemgeräusche, die man hören kann, wenn man zum Beispiel mit einem Stethoskop auf den Thorax, also auf den Brustkorb, raufhört. Die werden wir jetzt hier aber erstmal nicht behandeln, sondern das können wir an einer anderen Stelle nochmal zusammen machen. Dann hatten wir eben schon benannt den Spannungspneumothorax. Dann gibt es schnelle Atmungen und es gibt langsame Atmungen, die auch wieder verschiedene Ursachen haben können. Und je nachdem, was wir dann halt für ein Bild vor uns finden, also welche Geräusche da aus dem Menschen rauskommen und welche Geschwindigkeit die Atmung hat und so weiter und so fort, daran knüpfen wir dann unsere Maßnahmen an. Wie zum Beispiel hier die Entlastungspunktion, die wir gerade eben schon angesprochen haben. Machen wir weiter mit C.
Ja, C steht für Circulation. Dabei geht es wiederum um zwei Dinge. Nämlich einmal darum, dass man einen Kreislauf aufrechterhält und zum anderen Blutungsstillung betreibt. Das heißt, dass man dafür sorgt, dass eventuell vorhandene Blutungen möglichst sistieren oder komprimiert werden oder wie auch immer. Und da gibt es dann verschiedene Blutungsräume im Körper, die für so bedrohliche Blutungszustände sorgen können, dass man daran versterben kann. Und das ist halt Blutungen in den Brustkorb, Blutungen in den Bauchraum, Blutungen im Beckenbereich und Blutungen im Oberschenkelbereich. Und dann gibt es noch sozusagen, das fünfte ist dann die Blutung, die nach außen geht. Das heißt, wenn ein großes Blutgefäß verletzt ist und man nach außen blutet, zum Beispiel bei einer Amputationsverletzung oder sowas.
#Tourniquet-Folge.
Kann man sich merken mit on the floor plus four more.
On the floor, auf dem Boden, plus four more.
On the floor heißt sozusagen die externe Blutung und plus four more sind die vier Blutungsräume im Körper, die relevant sind.
Ich dachte, das heißt immer, ein Liter auf dem Boden, vier im Bauch. Okay, on the floor plus four more. Aber eine Frage habe ich. Was ist eigentlich eine Beckenschlinge?
Eine Beckenschlinge? Mhm. Das ist ein, gibt es verschiedene Ausführungen von, die im deutschen Raum im Gebrauch sind. Es gibt so zwei typische Modelle und dann das dritte kann man sich noch selber bauen. Im Endeffekt ist das wie so eine Art Gurt, der dafür sorgt, dass das Becken zusammengedrückt wird. Das heißt, wenn das Becken, kann man sich ja vorstellen, anatomisch gesehen wie so eine Art Ring. Und wenn dieser Ring auseinandergerissen ist an einer Seite, dann muss man ihn wieder zusammendrücken, weil es sonst zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen kann.
Weil die Gefäße, die da durchs Becken laufen, möglicherweise perforiert sind.
Genau, klassischerweise sind die Gefäße, die sozusagen hinten vor dem Kreuzbein entlanglaufen, man nennt das den präsakralen Venenplexus, die reißen auf und da entstehen dann lebensbedrohliche Blutungen.
Und ich habe mal von einem Unfallchirurg, also von einem guten, also nicht von Thomas, gehört. der hat mir mal erklärt, wie viel Blut in so ein Becken passt. Weißt du das, Felix?
Hä, du hast mir die Frage letztens schon gestellt.
Scheiße. Ja, alles. Oh nein.
Erinnerst du dich nicht an die Blutungsfolge?
Nein, ich habe mich so.
Und wie viel, dann nächste Quizfrage, wie viel passt in den Bauch?
Na, alles.
Und in Brustkorb?
Alles. Ja. Ich finde es ein bisschen lame so. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass das noch was anderes kommt. Also passt überall alles hin?
Nee, in die Oberschenkel nicht. Also in die Oberschenkel sagt man so irgendwie 1,5 Liter, kommt auf den Oberschenkel natürlich an. Aber
ja,
das
also sag halt bei mir ein bisschen mehr. Das ist ja okay für mich. Ich habe mal gefühlt gerade, also da passt das schon drin auf jede Seite. Dicke, pralle Oberschenkel habe ich.
Stellt euch mal vor, das würde man einfach so ungefiltert alles so als Podcast raushauen.
Ich weiß nicht, also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was ich rausschneiden werde.
Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch über nichts geschnitten, ne? A-Problem, B-Problem, C-Problem. Was gab es denn noch für C, weil du gerade meintest, ja, C ist noch nicht abgehakt.
Genau, bei C geht es ja auch erstmal einfach darum zu detektieren, ob da ein Problem vorhanden ist. Und das macht man einerseits natürlich mit Blutdruckmessung, Pulsmessung und andererseits nimmt man Blut ab, um zu schauen, wie ist die Konzentration von roten Blutkörperchen, also wie ist der HB-Wert. Dann gibt es so einen Wert, das Laktat, das zeigt einem an, ob man einen Schockzustand hat bei dem Patienten, also wo sozusagen Gewebe mangelversorgt ist. Und je höher das Laktat, desto mehr Schock hat man, so vereinfacht gesagt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man einen Ultraschall macht. Also im Endeffekt macht man einen Ultraschall, bei dem man einmal schaut, ist der Herzbeutel betroffen, also ist Blut im Herzbeutel drin, weil das kann dazu führen, dass das Herz dann einfach nicht mehr schlägt.
Perikardtamponade?
Perikardtamponade, genau. Und dann schaut man einmal, befindet sich Blut irgendwo im Bauch, befindet sich Blut im kleinen Becken. Und dann kann man theoretisch mit einem Röntgen vom Brustkorb noch sagen, befindet sich Flüssigkeit im Brustkorb. Und dann kann man auch noch theoretisch mit einem Röntgen vom Becken schauen, ob der Beckenring irgendwie kaputt ist, sodass man vermuten muss, dass sich da eine Blutung im Bereich des Beckens ergibt.
Wahnsinnig viel Diagnostik. Das Ultraschall ist fast, meinst du, ne?
Ultraschall ist fast, also fast ist, heißt Focused Assessment with Sonography for Trauma. Genau, das ist sozusagen kein ganz normales Ultraschall, wo man sozusagen sich alle Bauchorgane anguckt, sondern wo man nur direkt schaut, ob man irgendwo Flüssigkeit hat, wo sie nicht hingehört. Also weil im Bauch ist normalerweise, in der Bauchhöhle ist keine Flüssigkeit. Und wenn da Flüssigkeit drin ist, dann muss man dann davon ausgehen, dass es entweder Blut oder Wasser ist.
Ich finde es immer lustig, wenn man, also das ist so, Akronyme sind das, glaube ich, ne? Nennt man das ja? FAST. Und was ist bei dir FAST, Felix?
Ja, Gott sei Dank hat sich das jetzt auf BFAST erweitert, also jetzt nicht nur noch das FAST, weil wir haben damals immer das Problem gehabt, FAST und FAST war ja einmal eure schnelle Sonographie, also schnelle Ultraschall, und bei uns war das aber die neurologische Untersuchung. Da kamen jetzt Gott sei Dank noch zwei Buchstaben hinzu, also B und E. Das B steht für Balance, also hat da jemand Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen. Das E steht für Eyes, da gucken wir uns die Augen an, ist die eine Pupille größer oder die andere kleiner. Bei dem normalen FAST, also F steht für Face, hat er irgendwo Lähmungserscheinungen im Gesicht. Bei A schauen wir uns die Arme an, hängt ein Arm runter, ist irgendwo eine Kraftminimierung, sind irgendwo Krafteinbußen in den Armen. Bei S schauen wir uns die Sprache an, hat er eine verwaschene Sprache, versteht er überhaupt das, was ich spreche, kann er selber sprechen, spricht er wirr oder hat er klare Sätze, die er zum Ausdruck bringen kann? Und T steht dann in dem Falle für die Zeit, also wie lange besteht diese Symptomatik schon? Ob es zum Beispiel ein neu aufgetretenes Problem zum Beispiel ist.
Ja. Wusstest du das, Thomas? Kanntest du das?
Nee.
Ich meine, das ist ja also auch für Schock und Übergabe, glaube ich, mal interessant gewesen, so, wenn dann schon der Notfallsanitäter sagt, naja, FAST war unauffällig, und der Radiologe sagt, na, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er seinen Schallkopf noch nicht mal mit Gel eingedeckt hat.
Also hier auch nochmal die kleine Zusammenfassung am Ende. Für C, also Zirkulation, also den Blutkreislauf. Wenn wir also eine äußere Blutung sehen, dann stillen wir diese logischerweise. Und dazu verweise ich auf alle Fälle nochmal auf unsere Blutungsfolge, in der wir ja wunderbar dargestellt haben, wie man Blutungen stoppen kann. Ist jemand pulslos, bedeutet, wir tasten nach dem Puls, wovon ich den Laien eher abraten würde, weil man meistens, wenn man so aufgeregt ist, weil man das zum ersten Mal macht, seinen eigenen Puls spürt und der Patient hat keinen Puls, dann werden wir anfangen zu reanimieren. Haben wir eine Schocksymptomatik, müssen wir uns an dieser Stelle auch fragen. Dabei geht es nicht darum, wenn sich jemand bei einem Film erschrocken hat und sagt, ich habe einen Schock. Es geht um die Schocksymptomatik, die wir auf alle Fälle in einer anderen Folge nochmal ansprechen müssen, weil es so ein komplexes und umfangreiches Thema ist, dass ich das jetzt nicht hier schnell abfertigen möchte. Dementsprechend wartet auf die Schockfolge und freut euch schon mal darauf. Dann gibt es wie bei der Atmung auch schnelle und langsame Herzrhythmen und wie gesagt, je nachdem, was wir für ein Bild vorfinden, werden wir dementsprechend handeln müssen. Machen wir weiter mit D.
Sind D und E auch relevant für den Schockraum?
Ja. Bei D geht es im Prinzip um akut lebensbedrohliche Verletzungen aus dem neurologischen Formenkreis. Das sind einmal Rückenmarksverletzungen und einmal, sagen wir mal, Hirnblutungen im weitesten Sinne.
Okay, und E?
Ich mache erstmal D jetzt fertig. Unterbrech mich nicht immer.
Ich glaube, wir müssen den Podcast umbenennen. Das ist jetzt nicht mehr Treffpunkt Schockraum, das ist jetzt einfach nur noch Thomas.
Das ist Thomas und Treffpunkt Schockraum.
Treffpunkt Thomas. Also,
Thomas, auch raus.
Und genau, und man hat bei D sozusagen zwei Tools, derer man sich bedient, um sozusagen sich da einen schnellen Überblick zu verschaffen. Und das ist einmal der GCS, also Glasgow Coma Scale, die im Prinzip dazu dient, einzuschätzen, ob der Patient oder die Patientin in einer Art von Koma-Zustand ist und wie schwer die Bewusstseinseintrübung ist. Das geht über ein Punktesystem. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, ist, dass man den Patienten einmal orientierend neurologisch untersucht, Das heißt, man schaut, ob der Patient eine Querschnittslähmung hat im Endeffekt oder eine gelähmte Extremität, weil das wäre ein Hinweis auf eine Rückenmarksverletzung.
Dann würde ich an der Stelle auch nochmal was ergänzen. Und zwar ist es auch total wichtig zu wissen, hat der Patient vielleicht im Vorfeld gekrampft? Und so ein Krampfanfall ist ja super eindrücklich, wenn man das mal gesehen hat. Es gibt da auch auf alle Fälle verschiedene Formen von, aber Krampfanfälle sollen jetzt heute auch nicht unser Thema sein, aber es ist auf alle Fälle wichtig, hat der Patient gekrampft? Hat der Patient Anzeichen für einen Schlaganfall? Hier nochmal dieses BFAST-Schema, zum Beispiel als Anwendungshilfe. Für D ist auch super wichtig zu wissen, wie ist denn eigentlich der Blutzucker? Vielleicht ist er ja, wie Thomas schon sagte, GCS, vielleicht ist der GCS gemindert durch eine Unter- oder Überzuckerung. Des Weiteren kann man nochmal gucken, ist der Patient vielleicht vergiftet? Hat er eine Intoxikation mit zum Beispiel Medikamenten oder irgendwelchen Stoffen? Oder hat er vielleicht einfach eine psychiatrische Erkrankung? Gibt es irgendwelche psychischen Vorerkrankungen? Das mit der psychischen Erkrankung und generell mit der Zuckererkrankung und Schlaganfallsymptomen und so weiter, das kann man vielleicht auch erfragen, wenn da Leute um ihn herum sind, durch eine gute Fremdanamnese, also die Ehefrau zu Rate ziehen, den Bruder, den Nachbarn, alle zu Rate ziehen, die die Person kennen und wissen, wie die Person normalerweise ist. Weil wir kennen nur diesen kleinen Ausschnitt dieses Patienten, zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, wie war der gestern, wie war der vorgestern. Also ganz wichtig an der Stelle für D-Problematiken auch die Fremdanamnese. Ja, super, machen wir weiter mit E.
Genau, E ist immer entweder, da gibt es verschiedene Übersetzungen, manche sagen Exposure, manche sagen Environment. Es ist so ein bisschen so der Buchstabe, ich sage immer, das ist die Resterampe. Da achtet man auf alles, was noch drumherum so wichtig ist. Also das heißt, man guckt, gibt es irgendwelche Brüche oder Gelenkluxationen, die man beheben oder wo man die Stellung verbessern kann, wo man eine Schiene anlegen kann. Dann muss der Patient immer gewärmt sein. Gibt es irgendwelche ansonsten noch äußeren Faktoren, die einen Einfluss auf den Patienten haben, Verbrennungen oder was auch immer, die man dann schon mal akut versorgen kann. Und dann geht es auch darum, dass der Patient natürlich vollständig entkleidet ist, wobei das immer das Erste ist, was passiert natürlich. Keine Diagnose durch die Hose.
Und soll ich nochmal was Spannendes sagen? Wir reden jetzt ja ungefähr schon eine halbe Stunde über dieses Thema. ABCDE. Im Rettungsdienst brauchen wir für ABC ungefähr 2-3 Minuten. Aber bei euch im Schockraum, das wissen die meisten ja gar nicht, die von außen kommen. Da passiert all das, A, B, C, D und E, gleichzeitig.
Felix, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich wollte es gerade wirklich genauso sagen.
Das ist so krass. Alles, was wir hier gerade besprochen haben, passiert ja bei euch in, weiß ich nicht, einem Zeitraum von ungefähr 5 Minuten.
Richtig. Also wenn man sich anschaut, wie lange so die Erstversorgung dauert, dann ist das in der Regel so irgendwas zwischen 5 Minuten und ja, bei ganz schweren Fällen vielleicht so 20 Minuten.
Das heißt, dass alles, was du uns gerade erzählt hast, was wir hier auch den Zuhörern erzählen.
Das alles und noch mehr sogar.
Passiert in den ersten Minuten und was dann kommt, das könnt ihr euch dann anhören.
Das verraten wir euch nach der nächsten Maus.
Das war Folge 2 mit Unfallchirurg Thomas. Weiter geht es in Folge 3.